Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O-Doc-Podcasts. Ich bin's, Raphael, und es ist eigentlich schon ziemlich ungewöhnlich, wenn ich hier die Begrüßung mache, wenn ich mit dem Chris aufnehme, aber wir haben uns gedacht, wir wechseln heute mal wieder ab und deswegen, ja, hallo Chris, wie geht's dir?
Ja, servus Raph, guten Morgen. Hi, alle da draußen. Ja, mir geht's soweit ganz gut, bin ein bisschen platt irgendwie von den letzten Tagen, war recht viel unterwegs, kann ich aber gleich dann nochmal in Ruhe auch erzählen, was los war. Ansonsten, ja, es ist Freitag, ich freue mich auf ein langes Wochenende, ist eigentlich falsch, ja, aber ich freue mich jetzt auf ein Wochenende, ein sonniges Wochenende, hier ist bei uns ziemlich warm. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Südtirol ist, aber hier hat jetzt gerade richtig der Sommer zugeschlagen und ich mag das, wenn es Sommer ist, was ich aber immer ganz schlimm finde, wenn es dann gerade nachts so warm ist. Und ich habe echt die letzten Nächte nicht so gut geschlafen, weil es irgendwie bei mir zu Hause in der Wohnung dann im Schlafzimmer unglaublich warm war. Und das nimmt mich dann immer so ein bisschen mit. Aber ansonsten alles gut. Wie gesagt, freue mich aufs Wochenende. Wie steht's bei dir, Raf? Wie läuft's?
Ja, hier sieht's eigentlich nicht anders aus. Wir haben auch super gutes Wetter, ziemlich warm vor allem auch. Aber noch in einem sehr angenehmen Maße. Also es ist jetzt nicht so, dass es übertrieben heiß ist und man das nicht mehr genießen kann. Von dem her, sehr cool. Leider dieses Wochenende keine Ausfahrten mit den Vespas, weil die zur Hauptuntersuchung müssen und das geht erst nächste Woche. Dementsprechend werde ich da wahrscheinlich so ein bisschen auf die Vespas von meinen Freunden oder eben das Fahrrad umswitchen müssen. Aber nichtsdestotrotz steht ein angenehmes Wochenende bevor. Und ja, damit einher geht natürlich eine neue Episode Urtalk.
Sehr gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, lass uns doch auch direkt loslegen, weil wir haben einiges zu bereden. Es gab einige
absolut
Neuigkeiten, es gibt einige News aus der Uhrenwelt und ich würde sagen, heute gehen wir das alles mal so durch, was sich so in letzter Zeit zugetragen hat. Aber vielleicht, wir sollten, glaube ich, wie immer oder wie gewohnt mit dem Audio Risk Check starten. Was hast du am Handgelenk?
Genau so machen wir das. Ja, ich trage heute die Uhr, die als letztes in meine Sammlung gewandert ist. Und zwar ist es eine Uhr, die ja sich ganz, ganz eigenartig und ganz besonders anfühlt. Es ist tatsächlich eine Uhr vom anno dazumals größten Konkurrenten von Cartier, nämlich von Boucheron, ein französischer Schmuckhersteller, der auch viele Königshäuser beliefert hat, ähnlich wie Cartier. Und ja, ich habe nach langem Suchen und mit ein bisschen Glück eine wunderschöne Boucheron Carré aus den 1960er Jahren gefunden. Das ist eine Uhr in Gelbgold am Lederband in einem 26x26mm Gehäuse. Und das Besondere dabei ist, dass es ja auf den ersten Blick eine ziemlich simple Uhr ist mit einem doch interessanten Gehäuse, das eben so aussieht wie eine Pyramide, die man eben ja nach 4-5 Steinen abgeschnitten hat. Was ich nicht wusste, bevor ich die Uhr gekauft hatte, war, dass sie wirklich ein absolutes High Horology Werk verbaut hat. Ich wusste natürlich, dass die Uhr super dünn ist, also die ist wahrscheinlich noch dünner als meine Santos Dumont Extra Plate. Und ja, als ich sie dann geöffnet habe, dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich ein Frederic Piguet 21 drin ist, also das damals dünnste Handaufzugwerk der Welt, welches man unter anderem auch bei Patek Philippe verbaut hat, bei Cartier, bei Chopard, bei Breguet, bei Blancpain. Und ja, die Uhr hat zudem noch eine sehr, sehr interessante Schließe, also man hat zwei identisch lange Lederteile und die beiden werden ineinander gehängt und ja, dann so umgeworfen, wie bei so einem, ja, man kann sich vorstellen, wie bei so einem Verschluss von einer Basecap, also wo man einfach auf der Rückseite diesen Klettverschluss so um eine Schlaufe zieht. Und ja, dementsprechend sehr, sehr verliebt in die Uhr, gefällt mir super gut und ist definitiv mal was anderes, obwohl eigentlich nicht. Aber wie sieht's bei dir aus?
Ne, es ist so eine typische Raff-Uhr mal wieder, würde ich sagen. Aber erstmal auch herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Ist die komplett Vollgold, ja? Oder ist das irgendwie?
Die ist komplett Vollgold, keine Metallwerkshalterringe und gar nichts. Das Ziffernblatt ist auch aus Gold, die Krone ist aus Gold, die Zeiger sind aus Gold. Und was interessant ist, die Uhr ist übersät mit Bunzen. Also du hast wirklich überall Hand aufgetragene Punzen, aber auch Handgravuren. Die ganzen Nummern sind alle handgraviert, der Boucheron-Schriftzug ist handgraviert. Und man merkt, dass die einfach die Uhren in extrem, extrem kleinen Stückzahlen gebaut haben. Mhm. Und das macht es irgendwo auch besonders. Also, was dann auch noch ganz interessant ist, man hat eben ein gebürstetes Ziffernblatt mit diesen römischen Zahlen und in Verbindung dazu diese pyramidenförmige Lünettenkonstruktion mit vier Hörnern. Das Gehäuse gab es auch mit einem leicht abgewandelten System, wo man eben einen Lederteil hatte, der dann seitlich ins Gehäuse geschoben wurde. Also da kann man sich vorstellen, dass ein Teil der, also die oberen Hörner, die sind nicht fix am Gehäuse, sondern die kann man seitlich einschieben. Hier ist es allerdings anders. Und was noch? Blauer Saphir auf der Krone und ziemlich einfach aussehende Zeiger, also normale Stabzeiger ohne irgendwelche besondere Formen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ist halt cool. Man hat wirklich auf allen Teilen dieselbe identische Nummer und überall die ganzen Hallmarks drauf vom 18 Karat Gold und die Uhr trägt sich super gut und ja, habe bislang noch keine zweite gesehen. Das macht es dann auch noch ein bisschen besonderer.
Mhm. Ja, sehr, sehr schöne Uhr. Also ist mal wieder so was Typisches, was du da irgendwie ausgräbst, was man nicht auf dem Schirm hat, was wahrscheinlich die meisten auch aus der Community so noch nicht kannten.
Das Interessante ist, wenn ich dich vielleicht kurz unterbrechen darf, ich hatte die Uhr auf dem Schirm. They Did auf Instagram, also Kevin O'Dell, hatte die schon vor einiger Zeit mal so ein bisschen auf die Karte geholt. Und die hat mir von Anfang an gefallen. Es gibt eben verschiedene Versionen dieser Karree, auch solche, die komplett anonym sind. Da steht dann gar nichts auf dem Ziffernblatt, nur auf der Gehäuseseite. Und die hat es mir von Anfang an angetan. Und klar, wenn man jetzt hört 26x26, könnte man ein bisschen fängstig sein. Ich war das nicht. Also das ist für mich eine Größe, die absolut tragbar ist. Und dann war ich bei Sotheby's, bei diesem Launch-Event. Und die hatten zufällig eine in deren Katalog. Und dann habe ich mir die Uhr angesehen dort, die war vom Zustand her nicht so schön, aber dennoch super attraktiv und seit diesem Moment dachte ich mir, es war schon cool. Dann hat eben einige Wochen zuvor auch mein guter Freund Andrea Casalegno, also I am Casa, sich eine gekauft, eben mit diesen Sliding Lugs und ich hatte dann Glück und glücklicherweise auch das nötige Kleingeld zu dieser Zeit und die ist jetzt auf jeden Fall mal hier zu bleiben. Also die wird die Sammlung vorerst auf keinen Fall verlassen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du so trägst.
Ja, gut, bei mir ist es jetzt nicht so spektakulär, Raff. Du weißt ja, ich bin im Moment auch recht zurückhaltend, was neue Uhren anbelangt. Insofern, ich habe heute meine Sub mal wieder am Handgelenk. Eigentlich die Uhr, die ich irgendwie zu 95% der Zeit trage. Insofern, glaube ich, muss ich gar nicht so viel drüber erzählen.
Mich würde jetzt mal interessieren, meine, du hast ja vorher immer so ein bisschen gewechselt und du wechselst ja jetzt auch noch in einem gewissen Rahmen, aber doch viel, viel weniger. Das bedeutet, dass die Submariner wahrscheinlich viel, viel häufiger an deinem Handgelenk ist, als wie früher, als man eben noch viel, viel mehr abwechseln konnte. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen Feedback geben? Hat sich irgendwas verändert? Hast du irgendwas feststellen können, wenn du jetzt die Submariner auf einer Daily Basis trägst oder ist es ähnlich oder zu vergleichen, wie wenn du sie einfach in einer Rotation trägst, wo du vielleicht einmal alle 10 Tage ins Handgelenk kommst?
Na, es hat sich schon ein bisschen was geändert. Also natürlich ist es so, wenn du jetzt eine Uhr jeden Tag trägst, ich sag jetzt mal jeden Tag, das stimmt nicht ganz, ich würde aber sagen, an 6 von 7 Tagen in der Woche trage ich die Uhr. Und früher habe ich sie halt, also ich habe die ja auch recht häufig getragen, aber da habe ich die an 1 bis 2 Tagen die Woche vielleicht getragen. Ja, also oftmals auch nur einen Tag, weil ich ja schon viel durchgewechselt habe. Und oder auch manchmal irgendwie, wenn ich gerade zu Hause war, habe ich sie mal einen Vormittag getragen, dann habe ich nachmittags was anderes und sowas. Ja, also im Schnitt würde ich sagen, habe ich sie vielleicht früher 1 bis maximal 2 Tage die Woche getragen. Und jetzt halt wirklich deutlich mehr. Das heißt, es ist jetzt eigentlich so die Uhr, die ich halt gefühlt halt immer am Handgelenk habe. Und ich muss sagen, das ist für mich, also es ist ganz komisch, ja. Sie fühlt sich für mich an wie die perfekte Uhr, wie die richtige Uhr. Das ist so das ist so vertraut, das ist so, ich gucke jetzt auch gerade hier drauf am Handgelenk. Es fühlt sich so an, als ob das einfach so meine Uhr ist, die da einfach an das Handgelenk gehört. Das ist ganz, also es ist eine, die Bindung ist irgendwie intensiver geworden, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht mehr so diese, ja, wenn du dir jetzt morgens anziehst, ja, ist es jetzt nicht mehr so diese Begeisterung, wie wenn du halt viele Uhren hast, wo du mal immer wieder durchwechselst und dann manchmal dieses Gefühl hast, oh, das ist ja auch eine coole Uhr und warum trage ich die eigentlich nicht so oft? Das hat man ja manchmal dann so, ne? Ja, also zumindest ging es mir früher so, gerade wenn ich eine Uhr jetzt nicht so oft anhatte oder dann mal seit längerer Zeit mal wieder aus der Box geholt habe, dann fühlt sich das ja immer mal wieder so an, als ob man was Neues hätte. Das ist natürlich jetzt hier nicht so, das ist ja schon einfach sehr, sehr vertraut. Aber es ist jetzt so vertraut, dass es sich halt einfach so, ja, so anfühlt, das ist halt einfach meine Uhr. Das ist so ein bisschen dieses A Man and His Watch irgendwie Feeling, keine Ahnung, ja. Also das ist so ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung gerade und das lebe ich gerade richtig. Also, keine Ahnung, es fühlt sich so einfach an, als ob das halt meine Uhr ist, die gehört an mein Handgelenk. Wenn ich auf mein Handgelenk gucke und die Uhr nicht da ist, dann fühlt sich das falsch an. Und wenn ich sie dann halt sehe, gerade diese grüne Lunette, die jetzt im Sommer auch immer wieder Spaß macht, wenn das Licht dann drauf scheint, das ist einfach so richtig, ja, es ist ein richtig vertrautes Bild. Keine Ahnung, also es fühlt sich einfach so an, als ob das einfach so gehört. Und ja, ich weiß nicht. Also ich bin emotional nochmal an die Uhr jetzt in den letzten Monaten deutlich enger herangewachsen und ich glaube, sie bedeutet mir jetzt gerade so, also wirklich so vom Feeling her mehr als jede andere Uhr, die ich bisher je besessen habe. Mit Ausnahme vielleicht der Uhr, die meinem Vater gehört hat. Das, die Story hatte ich auch schon mal erzählt, die jetzt auch leider weg ist. Aber da war es eher dieses Emotionale, nicht durch das Tragen heraus, sondern einfach durch diesen Hintergrund. Aber ansonsten ist es jetzt einfach so eine, ja, weiß ich nicht, einfach so die Uhr, wo ich sage, okay, das ist, die gehört halt einfach zu mir und die ist nicht erklärungsbedürftig. Also ich selbst muss mir nicht erklären, warum trage ich die, sondern einfach, die gehört einfach da dran. Es ist ein ganz komisches Gefühl, ja, also ganz schwer zu beschreiben. Es ist, wie gesagt, weniger dieses, es ist cool, mal was anderes zu tragen oder irgendwie ist es jetzt irgendwie besonders aufregend oder so, mal diese Uhr zu tragen, sondern es ist halt einfach so vertraut. Es ist wie eine lange gute Beziehung, weißt du, so wie wenn du seit sehr, sehr vielen Jahren mit derselben Frau oder vielleicht als Frau mit demselben Mann oder als Mann vielleicht mit dem Mann und wie auch immer, ist egal. Es ist wie wenn du in einer sehr, sehr, sehr langen Beziehung zusammen bist, ja, und es fühlt sich einfach richtig an und es ist nicht jeden Tag aufregend, ganz klar, aber du weißt einfach, das ist halt dein Partner. Ja, und genauso ist es halt irgendwie mit dieser Uhr gerade. Keine Ahnung, es hat sich ein bisschen schon was verändert, muss ich sagen, ja. Ich muss aber auch, vielleicht auch das noch kurz abschließen, ja, ich will jetzt gar nicht so lange jetzt hier über die Starbucks hier vor mich hin faseln, ja. Es ist schon so, dass ich eigentlich im Moment gar nicht so stark den Wunsch nach anderen Uhren verspüre. Also ich hatte letztens mich tatsächlich mit jemanden getroffen aus der Uhrenbranche und die fragte mich auch so, ja Christian, was jetzt irgendwie, deine Sammlung ist ja nicht mehr so da, wie sie früher war, was steht denn jetzt eigentlich bei dir so auf der Wunschliste, was hättest du gerne? Und mir fiel's wirklich, wirklich, wirklich schwer, konkret irgendwie 2, 3 Wünsche zu benennen. Also natürlich gibt's hunderte Uhren, die ich irgendwie gerne mal wieder oder mal hätte oder mal tragen würde und so weiter, aber so dass ich sage, das ist jetzt wirklich so ein tiefer Wunsch, da fiel mir gar nicht so viel ein, weil es sich einfach im Moment so anfühlt, das ist halt hier meine Uhr und die kann ich immer tragen, die passt immer, die holt mich halt in allen Lebenslagen ab und ich habe gerade gar nicht so diesen extremen Drang nach viel anderem. Das ist ein ganz komisches Gefühl, weil das hatte ich so tatsächlich bis dato noch nie in einem Hobby gehabt. Es war immer so, dass immer das Nächste kommen sollte und irgendwie höher, schneller, weiter. Und im Moment fühle ich mich da eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich sehe mal was und denke mal, oh, das wäre auch mal schön zu tragen, aber so, dass ich richtig so das Bedürfnis habe, irgendwas zu kaufen oder zu besitzen, nur ganz wenig. Also da fallen mir maximal jetzt irgendwie 1 bis 2 weitere Modelle ein, die mich jetzt wirklich, wirklich im Moment, wo wirklich ein Wunsch da wäre, aber eigentlich brauche ich nichts. Ist ganz komisch. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert. Aber vielleicht ist es auch wieder nur eine Phase. Das ist ja immer so in dem Hobby.
Ich kann es mir vorstellen, dass man immer so ein bisschen diese Phasen durchgeht. Also ich hatte ja auch wirklich so Perioden, wo ich wirklich ja sehr viele Uhren gekauft habe. Es waren auch mal 3 an einem Tag. Also nicht gekauft, aber die kamen halt dann zur gleichen Zeit an. Mhm. Und es ist dann schwierig, jeder Uhr, die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdient. Und ich bin jetzt momentan in einer Phase, wo ich mich von einigen Uhren trenne. Und also ich merke es gerade bei den einfachen Uhren, zum Beispiel meiner Panther, dass wenn ich die trage, einem einfällt, dass man die ganzen anderen Uhren eigentlich gar nicht bräuchte. Aber ich meine, das liegt so ein bisschen in der Natur des Sammlers, dass es halt dennoch interessant ist, sie zu haben. Obwohl ich selbst ja immer sage, ich habe jetzt nie übertrieben, also ich habe nie das Gefühl, dass ich sage, ich muss jetzt die Uhr haben. Das ist eigentlich gar nicht der Fall. Wenn ich eine Uhr finde und die in meinem Preisrahmen ist und der Zustand passt, dann bin ich froh, dass ich die zu meiner Sammlung hinzufügen kann. Aber ich bin jetzt nie so, dass ich sage, ich brauche eine Uhr. Ich bin auch auf keiner Warteliste und so on. Okay, das ist jetzt wenig verwunderlich. Mhm. Aber ja, dementsprechend glaube ich, ist das einfach so ein bisschen die Natur des Sammlers.
Ja.
So. Ja, aber darum soll es heute eigentlich nicht primär gehen. Es gibt News aus der Uhrenwelt, deswegen wir uns hier heute zu einer Aufnahme getroffen haben. Und Chris, du bist mal wieder sehr umtriebig gewesen, wie du das sagen würdest. Und du warst sowohl in Deutschland als auch in Frankreich unterwegs. Was hast du in den letzten Tagen so erlebt? Erzähl mal.
Ja, also ich war in Frankfurt unterwegs. Und zwar hat dort die größte Tudor-Boutique Europas geöffnet. Und die hat, glaube ich, jetzt schon im Anfang Mai oder sowas aufgemacht. Aber jetzt war letzte Woche, also ja, letzte Woche ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, auch schon wieder anderthalb Wochen her. Also Ende Mai war quasi das große Eröffnungsevent. Die ist wird ausgeführt von Rüschenbeck und ist relativ zentral in der Innenstadt gelegen, so zwischen Goetheplatz und Zeil, Hauptwache. Für diejenigen von euch, die sich in Frankfurt auskennen, schaut da gerne mal vorbei. Und ist in, es ist über zwei Stockwerke, wirklich sehr, sehr schönes Gebäude, muss man sagen. Tudor hat ja bisher immer eher so kleinere Boutiquen gehabt. Also gerade wer zum Beispiel die Tudor-Boutique in Köln kennt oder ich glaube auch Hamburg gibt es ja auch eine, die dürfte auch recht klein sein. Also zumindest in Köln ist relativ klein. Das ist eher wie so ein ganz kleiner Schauraum. Da gehst du rein, da hast du dann ein paar Vitrinen und sowas. Aber die ist nicht sonderlich groß. Aber jetzt hier in Frankfurt, die ist wirklich groß. Wie gesagt, über zwei Stockwerke, hast oben dann auch so einen kleinen Lounge-Bereich mit einer Bar drin und wirklich schön gemacht, also auch so vom Ambiente her absolut so das, was Tudor aktuell so ausmacht, viel, es wirkt so ein bisschen so dieser moderne Schick irgendwie, bisschen sportlich, man hat dieses Thema Radsport aufgegriffen, man hat so ein bisschen maritime Themen aufgegriffen. Und man kriegt eigentlich alle aktuellen Tudor-Modelle zu sehen. Auch das fand ich tatsächlich ganz cool. Sind auch, soweit ich das weiß, auch alle entweder jetzt sofort erhältlich oder halt zeitnah erhältlich. Ich hatte dann direkt dort auch mit einem Kundenkontakt, der dort bei dem Eröffnungsevent dann auch war, der dann irgendwie ein paar Tage vorher da die Black Bay 58 Bronze, diese Boutique Edition, direkt mitgenommen hat, wo er ganz überrascht war, dass sie einfach verfügbar ist. Also da ist tatsächlich für denjenigen von euch, der vielleicht eine Tudor sucht, lohnt sich sicherlich da mal für uns beizuschauen, weil die sind ganz gut ausgestattet und das Ziel von Tudor ist auch, da wirklich zeitnah alle Wünsche erfüllen zu können. Also als ich jetzt da war, hatten sie, glaube ich, sogar eine Pelagos 39 ich meine, dass die auch verfügbar war, also sie war zumindest ausgestellt und so wie ich das verstanden habe, war alles, was eigentlich ausgestellt war, auch rein theoretisch zum Kaufen verfügbar. Jetzt während des Events ging es natürlich jetzt nicht um den Verkauf wirklich, aber man konnte zumindest mal an sich alles anschauen und war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend, muss ich sagen. Viele interessante Gäste, war ein ganz spannender Mix aus irgendwie Medienvertreter, dann Kunden, das waren jetzt vorwiegend Kunden von Rüschenbeck, die man da quasi dann wieder dann eingeladen hat dort. Dann waren natürlich viele Vertreter auch der Marke, es war auch der CEO, kam auch extra aus der Schweiz angereist und dann wurde es quasi wirklich so ganz offiziell eröffnet mit Durchschneiden des Bandes und so weiter. War wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Abend und eine sehr schöne Boutique kann ich auf jeden Fall empfehlen, da einfach mal vorbeizugehen, wer sich für Tudor begeistert. Ich bin ja bei Boutiquen immer so ein bisschen kritisch, weil ich hatte ja mit Lukas auch schon mal so eine Folge gemacht. Ich finde, es braucht nicht eigentlich für jede Marke in jeder Stadt eine Boutique. Bei gewissen Marken, gerade Marken, die so ein gewisses Momentum haben, finde ich, passt es aber schon und da kann man das durchaus machen, dass man immer mal wieder so vereinzelt Flagship-Stores hat. Und ich finde halt gerade auch bei Tudor, das ist ja eine Marke, die auch in den letzten Jahren unglaublich attraktiv geworden ist, macht es schon auch Sinn oder ergibt es Sinn, so eine Boutique zu eröffnen, wenn es jetzt nicht in jeder Stadt ist. Und es ist jetzt, glaube ich, in drei Standorten in Deutschland. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Hamburg, Köln und Frankfurt, vielleicht noch München. Das weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Bin im süddeutschen Raum da gar nicht so tief oder nicht so gut aufgestellt. Aber zumindest die drei kenne ich jetzt. Und wie gesagt, die in Frankfurt finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schön, ist sehr gelungen. Und ist auf jeden Fall mein Besuch wert. So, das war das Erste, wo ich war. Dann, das ist jetzt vielleicht nochmal auch ein Ticken spannenderer, weil ich hatte das auch letztens schon mal angekündigt, war ich jetzt diese Woche in Paris gewesen. Und das war wirklich ein Highlight. Ich bin am Montagnachmittag nach Paris geflogen und am Mittwoch, das heißt vorgestern, wieder zurückgekommen. Und zwar war ich eingeladen von Brugge. Und diejenigen von euch, die jetzt die letzten Tage Social Media so mitbekommen haben oder verfolgt haben, die werden es auch gesehen haben. Brugge hat eine neue Uhr vorgestellt, und zwar, oder eigentlich zwei neue Uhren, und zwar die neueste Generation der Type 20. Das ist diese Fliegeruhr, die man von Brugge kennt, die aber sehr untypisch eigentlich für Brugge ist. Also wenn man jetzt an Brugge denkt, dann denkt man ja eher so an diese klassischen Uhrenkomplikationen wie Tourbillon und eher so eine sehr klassisch elegante Designsprache. Und gerade diese Type 20 sticht da wirklich sehr, sehr stark hervor oder heraus, weil es einfach eine Uhr ist, die gänzlich anders aussieht als das, was man sonst von Brugge kennt. Und es war wirklich mal sehr interessant, jetzt in Paris wirklich zwei Tage lang so in diese Markengeschichte von Brugge eingeführt zu werden und vor allem in einen Bereich eingeführt zu werden, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar ist die Marke Brugge schon seit dem frühen 20. Jahrhundert sehr, sehr eng mit der ganzen Geschichte der Luftfahrt verbunden. Und zwar ist zum einen Brugge selbst, jetzt muss ich gucken, ich glaube Louis Brugge hieß er, das heißt einer der Nachfahren des Firmengründers, hat einen Hersteller für Flugzeuge oder für, wie sagt man da, Luftverkehrsmittel, ich weiß nicht, genau. Helikopter letztlich, Hersteller dafür gegründet und wurde dann über die Jahre, ich glaube, wurde in den 70er, 80er Jahren dann irgendwann verkauft und mittlerweile auch nicht mehr wirklich unter Brugge so geführt, aber halt bis dahin, also bis irgendwie in die 70er, 80er Jahre hinein, wurden wirklich zahlreiche Flugzeuge und auch Helikopter von Brugge hergestellt. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar hat man uns in Paris in Le Bourget, das ist ein ehemaliger Flugplatz oder Flughafen, der zu einem Luftfahrtmuseum ausgebaut wurde, mal wirklich durch diese ganze Geschichte durchgeführt. Und wir haben zahlreiche irgendwie Flugzeuge sehen dürfen, die auch wirklich historisch relevante Errungenschaften erreicht haben. Also zum Beispiel der erste Transatlantikflug von Paris nach New York, der wurde in einer Brugge-Maschine getätigt und sowas. Also das war sehr, sehr interessant, da einfach mal zu sehen, wie eigentlich dieser klassische Uhrenhersteller irgendwie auch seine Wurzeln auch in dieser ganzen Luftfahrt hat und das einfach mal nahegeführt zu bekommen. Und Raf, du bist ja auch so ein passionierter Luftfahrt-Fan eigentlich, ne? Du hast ja auch selbst einen Pilotenschein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. Dir war das sicherlich bekannt, dass Brugge auch Flugzeuge gemacht hat?
Ja, tatsächlich schon. Das ist so ein Fakt, der einfach nicht übersehen werden kann, wenn man sich für Uhren und gewissermaßen auch Flieger interessiert. Und du hast recht, also die Brugge Aviation, die wurde 1911 gegründet von Louis-Charles Brugge. Und die hat einige Flugzeuge gebaut, also da gab es natürlich diese ganzen Brugge Type 22, Type 17, das gab's dann, also ganz viele verschiedene Flugzeuge, das waren nicht nur zwei, drei, die haben auch Jets gebaut, also als Beispiel lässt sich da der Brugge 1050 Alizé nennen, das ist eben ein Flugzeug mit Turboprop, oder zum Beispiel der Brugge 1100, das ist dann auch ein Kampfjet, der 1957 schon seinen Erstflug hatte. Und die Firma, die wurde dann später mit Dassault gemerged. Also das hieß dann, glaube ich, sogar irgendwo Dassault Brugge. Und die gibt's auch heute noch natürlich. Und ja, die bauen mittlerweile, auch die französischen Kampfjets. Ich glaube, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber jedenfalls, ja, Brugge ist eine Firma, die definitiv auch wirklich handfeste Wurzeln in der Fliegerei hat und gerade deswegen da auch viel dafür gebaut hat.
Ja, wobei jetzt heute, glaube ich, der Name das nur noch das so ist, meine ich, und nicht mehr, also Brugge taucht auch, glaube ich, gar nicht mehr wirklich drin auf.
Genau, mittlerweile ist es nur noch das so.
Genau, aber es ist halt da irgendwie mit eingeflossen. Auch ganz interessant ist zum Beispiel, dass Louis-Charles Brugge, wie du schon gesagt hast, also nicht der Abraham Louis Brugge, sondern einer seiner Nachfahren, der war unter anderem auch ein Mitbegründer der französischen Fluggesellschaft Air France. Und da waren halt, wie gesagt, sehr, sehr enge Connections einfach von der Uhrenmarke oder von dem Uhrenhersteller Breguet, der ja eigentlich auch ursprünglich auch eine französische Marke ist und dann später auch erst in die Schweiz ausgewandert ist. Und halt sehr enge halt Verbindungen zwischen dieser Marke zu dieser ganzen, zu der ganzen Fluggeschichte und zu Fluggesellschaften und sowohl zivilen als auch militärischen Organisationen. Und so war es zum Beispiel auch so, dass Breguet sehr früh angefangen hat, auch wirklich Bordinstrumente für Flugzeuge herzustellen. Also unter anderem konnten wir in dem Museum, das war für mich so ein kleiner Kindheitstraum, zwei Modelle der Concorde besichtigen und da wirklich mal durchlaufen. Ich war überrascht tatsächlich, wie eng das Flugzeug war. Ich hatte mir das alles, also ich meine, ihr kennt es sicherlich, ja, diese extrem stromlinienförmiger Überschall-Passagierjet, unglaublich faszinierendes Flugzeug. Ich erinnere mich da immer noch so gerade so in den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht, da war ja dann irgendwann mal so dieser letzte Flug. Ich müsste nochmal gucken, in welchem Jahr das war. Das habe ich gerade jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ich erinnere mich da so als Kind noch an diese Bilder. Es dann hieß ja, die Concorde jetzt irgendwie zum letzten Mal abgehoben. Und ich war damals ganz, ganz, ganz traurig gewesen, weil ich die einfach so richtig cool fand, also von so optisch gesehen. Und zum anderen muss man auch sagen, dass es halt auch einfach technisch ein unglaublich beeindruckendes Flugzeug war. Und ich erinnere mich immer noch früher so als Kind so Flugzeugquartett und sowas. Und da war die Concorde immer so eines meiner Lieblingsflugzeuge. Und da waren halt eben in diesem Museum waren halt zwei davon ausgestellt und man konnte durchlaufen und konnte sich das mal auch so von innen alles im Detail anschauen. Und ganz interessant war halt eben auch der Fakt, dass gewisse Bordinstrumente, unter anderem der Bordchronograph von Breguet war, also von der Marke Breguet, also es ist wirklich so ein richtiger klassischer Chronograph verbaut, den konnte man sich dort anschauen und da steht schön auf dem Zifferblatt eben auch Breguet. Das heißt also, Breguet hat sehr früh, ich meine, die Concorde ist jetzt ein spätes Beispiel dafür, aber Breguet hat sehr früh schon eben auch so Bordinstrumente für die Luftfahrt hergestellt und diverse Fluggesellschaften und zivile, aber auch militärische Organisationen ausgestattet. Eine Sache, die halt ganz interessant war und so gerade so diese frühen Zeiten der Luftfahrt sind ja immer die, die uns heute immer noch faszinieren, weil dort Uhren halt auch noch eine ganz andere Bewandtnis hatten als heute. Ich meine, natürlich haben heute auch Uhren eine Bewandtnis, aber halt eben nicht mit diese klassischen Uhren, wie wir sie kennen jetzt oder wie wir sie jetzt hier lieben, diese klassischen mechanischen Uhren und sowas, sondern heute ist das ja alles digital. Und heute bist du natürlich nicht mehr auf die Uhr am Handgelenk angewiesen im Flugzeug, aber gerade so diese ersten, auch gerade in der Nachkriegszeit, so diese ersten Düsenflugzeuge, sei es jetzt zivile als auch militärische, da war es halt eben so, du hattest einen Bordchronographen im Cockpit verbaut, aber die ganzen Piloten waren halt angehalten, eben auch noch als Sicherheitsmaßnahme noch einen Chronographen selbst am Handgelenk zu führen. Und Breguet hatte, wie gesagt, halt gute Beziehungen in die Luftfahrt und hat sich deshalb sehr früh auch bei Ausschreibungen beteiligt. Und eine dieser großen Ausschreibungen war 1952 von der französischen Luftwaffe. Die haben eben einen Armbandchronographen gesucht nach einem tatsächlich deutschen Vorbild, und zwar nach dem Vorbild einer Hanhard-Fliegeruhr, die Hanhard, während der Kriegszeiten an die deutsche Luftwaffe ausgeliefert hatte. Und die französische Luftwaffe hatte wohl einige dieser Exemplare halt erobert im Krieg und erbeutet. Und man suchte nun einen ähnlichen Chronographen, den man dann selbst quasi für die eigene Luftwaffe verwenden konnte. Und da gab es dann eine öffentliche Ausschreibung, an der sich halt Hersteller beteiligen konnten, und daran nahm dann auch Breguet teil, und Breguet lieferte 1952 die ersten Prototypen aus, und dann 1953 erschien dann erstmalig in den Breguet-Büchern auch ein ominöser Armbandchronograph unter dem damals dem damals noch streng geheimen Titel Type 20 Typ 20, also ich nenne es jetzt einfach mal Englisch Type 20. Da gab es auch noch verschiedene Schreibweisen, die 20 in römischen Ziffern oder in arabischen, also in unserer klassischen Schreibweise, wie wir sie kennen, oder halt mit diesen zwei Xen. langfristig hat sich die Variante mit dieser mit den römischen Ziffern durchgesetzt. Aber es war auf jeden Fall am Anfang alles ein sehr, sehr geheimes Projekt gewesen. Und Breguet hatte, wie gesagt, 1953 ja die ersten Modelle dann ausgeliefert und hat dann auch den Zuschlag bekommen und durfte dann für die französische Luftwaffe 1100 Modelle bis Ende der 1950er Jahre sollten sie liefern. Und das war eigentlich der Start dieser Serie, dieser Type 20, wie wir sie heute kennen. Diesem ersten Auftrag folgten dann noch weitere, unter anderem auch von der französischen Marine, also das ist ein anderer Zweig des französischen Militärs, aber dann kamen auch zivile Organisationen dazu, auch gerade so staatliche Organisationen, da gibt es zum Beispiel ich bin jetzt zu schlecht im Französisch, aber es gab so eine staatliche Testflugorganisation, die wirklich sehr viele so Tests durchgeführt haben, auch in Vorbereitung für militärische Zwecke, aber es war eigentlich eine zivile Organisation und auch die wünschten sich dann eine Type 20 und so kam es dann eben zu dieser ersten Generation der Type 20, wie wir sie jetzt auch heute immer noch kennen, oder das Modell, was wir heute letztlich immer noch kennen, und die wurde hergestellt von 1953 bis 1970. In Summe wurden, wie gesagt, circa 3400, 3500 Modelle dieser ersten Serie hergestellt, wobei diese erste Serie sich auch nochmal untereinander unterschieden hat. Es gab verschiedene Varianten. Es gab Varianten mit 2 Totalisatoren, es gab Varianten mit 3 Totalisatoren. Die mit 3 Totalisatoren waren eher für die zivilen Zwecke gedacht. Die hatten dann noch so einen 12-Stunden-Totalisator, während diese militärischen Modelle eigentlich nur 30 Minuten stoppen konnten oder messen konnten. Das war halt einfach auch so auf Basis dieser militärischen Spezifikation. Dann auf diese Type 20 folgten dann auch noch weitere militärische Spezifikationen. Dann gab es eine Type 21 und so weiter. An diesen Ausschreibungen haben sich dann auch andere Hersteller noch beteiligt. Aber auf jeden Fall, das war letztlich so dieser Start dieser Type 20, im Jahr 1953. Und Interessante ist eigentlich, dass diese Uhr jetzt über die Jahre hinweg eigentlich immer fortgeführt wurde. Es folgte dann eine zweite Generation, die wurde von den frühen 70er Jahren bis 1986 hergestellt. Die waren optisch dann so ein bisschen verändert, die gingen so ein bisschen, waren ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger, gingen mehr in diese 70er Jahre Sprache, erinnerten auch so ein bisschen zum Beispiel an die Heuer Octavia der zweiten Generation, gerade so diese recht kantigen, geraden Hörner, kann man sich mal angucken im Internet, ist eigentlich auch ganz, ganz spannend, so eckige Hörner sind das. Dann kam in den 90er Jahren immer die dritte Generation, wo man dann sehr viel experimentiert hat, wo man versucht hat, diese Type 20 wieder auch noch moderner zu machen. Die wurden dann teilweise sehr, sehr groß. Das sind jetzt so die Modelle, die man in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel gesehen hat, die jetzt bis ins Jahr 2022 hergestellt wurden. Da gibt es zig Varianten. Wie gesagt, teilweise echt irgendwie so 44, 45 Millimeter Modelle, auch sehr, sehr, sehr groß eben auch gewesen. Ich glaube, deshalb auch gerade zuletzt nicht mehr so beliebt bei vielen Sammlern und Uhrenträgern. Und jetzt eben rund 70 Jahre nach Einführung der initialen Type 20 kommt nun die vierte Generation und das jetzt am Anfang in 2 Modellen. Und diese beiden Modelle sind sehr, sehr stark wieder angelehnt optisch an die erste Generation der Type 20. Und zwar hat sich der Breguet eigentlich ganz bewusst 2 Modelle aus der ersten Generation herausgepickt, die man so als Aufhänger genommen hat und gesagt hat, okay, die legen wir quasi mehr oder minder neu auf in einer modernen Variante. Und zwar gibt es eine militärische Version, so genannt, und eine zivile Version. Die militärische Version hat so eine kannelierte Lünette, beidseitig drehbar, oben mit so einem auf 12 mit so einem Stundenmarker, hat 2 Totalisatoren, auf der 9 Uhr Position haben sie eben so eine kleine Sekunde und auf der 3 Uhr Position haben sie so Big Eye Optik, also so einen recht etwas vergrößerten Totalisator, der bis zu 30 Minuten eben stoppen kann. Diese militärische Variante, also ich nenne es jetzt militärische Variante, ist jetzt natürlich heute nicht mehr fürs Militär entwickelt, aber basiert eben auf dem Modell, was damals fürs Militär gemacht wurde. Da ist die Leuchtmasse ist so grün gehalten, also wirkt so ein bisschen wie klassische frische grüne Leuchtmasse eben, hat dadurch auch so ein bisschen tuligeren Charakter. Die Uhr ist 42 mm im Durchmesser, es ist ein Edelstahlgehäuse. Das Gehäuse, muss man sagen, ist wirklich schön gefertigt. Die Hörner sind so leicht gedreht, haben so eigentlich eine recht besondere Form. Ist ein bisschen, erinnert ein bisschen an eine Speedmaster, nur halt ein Ticken schmaler, bisschen dünner. Man hat so eine Zwiebelkrone, auch das ist eine ganz klare Anlehnung an die frühen ersten Modelle dieser Type 20. Und kommt an zwei Bändern, kommt im Lederband und dazu gibt's noch ein NATO-Strap, also noch so ein NATO-Band, was dann auch nochmal so zu diesem militärischen Look ein bisschen mehr passt. Die hat auch ein Schnellwechselsystem, was ich eigentlich auch ganz cool finde, und hat ein neues Werk, auf das kann ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Und als Ergänzung dazu gibt's halt eben noch eine, in Anführungszeichen, zivile Variante. Auch die orientiert sich wirklich optisch an einer dieser Type 20s aus der ersten Generation. Also die sehen wirklich optisch sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Die hat jetzt hier so Fotina, also so cremefarbene Leuchtmasse. Ich find's optisch eigentlich ganz schön, weil es so einen warmen Look verleiht. Gibt's natürlich immer Leute, die sagen, finden sie jetzt nicht so gut, aber ich persönlich finde es eigentlich ganz stimmig. Dann hat sie eine beidseitig drehbare Lünette mit einer 12-Stunden-Skala. Auch das ist eine ganz klare Anlehnung an diese Type 20 der ersten Generation. Und ansonsten sind die vom Gehäuse her beide recht ähnlich. 14,1 mm hoch, wie gesagt 42 mm im Durchmesser, 100 Meter wasserdicht. Die Zeiger sind auch bei der militärischen und bei der zivilen Variante unterschiedlich und auch da wirklich 1:1 wie beim historischen Vorbild. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr nah alles dem dieser ersten Generation der Type 20 nachempfunden, bis auf einen Unterschied, und das ist, glaube ich, auch so der Kritikpunkt, den jetzt auch viele in der Community hatten, was ich jetzt im Nachgang so auch mitbekommen habe an Feedback, auch als ich die Uhr jetzt unter anderem gepostet habe, und zwar hat man ein Datum integriert, also die erste Generation der Type 20 kam ohne Datum, das Datum kam, glaube ich, erst ab der dritten, jetzt ab den 90er Jahren dazu, und war jetzt bis zuletzt immer auf dieser 6 Uhr Position, und hier hat man es jetzt auf dieser, ja, doch typischen Position zwischen 4 und 5 Uhr, auf dieser 4.30 Uhr Position platziert. Und in Kombination halt eben mit dieser Big Eye Optik, also das heißt mit diesem recht großen Totalisator auf 3 Uhr, dann den großen Indizes, die man auch noch hat, die auch mit reichlich Leuchtmasse versehen sind. Und jetzt dann zwischen 4 und 5 ist da tatsächlich halt auf dieser Seite des Gehäuses relativ viel los. Und dann hat man auch unter dem Datum noch diesen Swissmade-Schriftzug, den hat man nicht auf die 6 Uhr Position gepackt, sondern den hat man unter das Datum gepackt. Und dadurch ist, muss man wirklich sagen, recht viel Action auf der rechten Gehäuseseite oder auf der rechten Zifferblattseite. Und das war jetzt das, was im Nachgang, was ich schon gemerkt habe, was schon einigen so ein bisschen aufgestoßen ist, wo viele Leute mir sagen, nein, die Uhr an sich ist schön, aber ihnen ist das Datum, ihnen passt diese Position des Datums nicht. Raf, du bist ja bekennender Freund von No Dates, du sagst ja auch, ein Datum braucht es nicht. Was sagst du dazu?
Ja, ich finde es einfach uncool und schwach irgendwo, wenn Marken sich so dermaßen irgendwie beugen müssen, weil klar, das wurde irgendwo kommuniziert, dass man ein Datum verlange von Breguet, aber ich finde, dass man dazu nicht mit solchen wirklich extrem wichtigen Designmerkmalen spielen muss. Ich meine, wenn jetzt jemand kommt und sagt, keine Ahnung, er will beim Porsche 911er einen großen Kofferraum im Heck, dann werden die auch nicht den Motor nach vorne backen so. Und deswegen finde ich meine, klar, ist ein Nischenhersteller, und ich meine, das macht es ja dann auch aus im Endeffekt. Mhm. Ich meine, da müsste der Hersteller einfach gerade bleiben und sagen, nein, wir brechen da nicht mit unseren Prinzipien. Wir schauen, gleich wie Patek jetzt sagt, es muss nicht jede Uhr 200 Meter wasserdicht sein oder so. Mhm. Oder auch, dass das Rolex sagt, die Daytona braucht kein Datum. So, nimm's oder nimm's nicht. Und dementsprechend, also ich meine, sie haben es meiner Meinung nach auch wirklich auf die möglichst unästhetischste Art und Weise umgesetzt. Das ist natürlich nochmal ein Geschmack. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe, das muss man dazu sagen. Aber dennoch, ich finde es schade, sie hätten wenigstens bei einer der beiden Versionen das Datum weglassen können. Und auch die 42 mm finde ich einfach irgendwo nicht mehr zeitgemäß, muss ich ganz einfach sagen. Und dementsprechend, ich persönlich bin kein Fan, das ist, glaube ich, wenig verwunderlich. Ich finde, dass das Breitling diesen Type 20 Look besser hinbekommen hat. Die haben vor allem auch das Datum weggelassen. Ich weiß nicht genau, wie das Modell bei Breitling heißt, aber da gibt es ein Modell, das dem ziemlich ähnlich ist. Mhm. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich Zweifel daran, dass es eine gute und hochwertige Uhr ist, aber dennoch wäre das, also ist das nichts, was für mich in irgendeiner Art und Weise interessant ist und dementsprechend, ja, bin ich nicht unbedingt ein Fan davon.
Also ich kann, wie gesagt, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich finde auch, dass das Datum nicht unbedingt hätte sein müssen oder ich hätte es wahrscheinlich auf die 6 Uhr Position gepackt. Also ich bin schon immer ein Freund davon, Datum zu haben. Und das, was du eben schon angesprochen hast, ich glaube, war so ein bisschen auf Feedback wohl aus den Märkten heraus, dass halt die Kunden sich letztlich Uhren eher mit Datum wünschen. Das widerstrebt natürlich dem, was jetzt viele eingefleischte Uhrenliebhaber so sagen. Ne? Aber wir sind natürlich halt auch ein bisschen auch diese Nerds in der Bubble, muss man auch dazu sagen. Wir sind jetzt nicht unbedingt immer diese Mainstream-Kunden und ich kann mir schon vorstellen, dass so der Mainstream-Kunde in Anführungszeichen, dass der halt eher ein Datum haben möchte. Wie gesagt, ich persönlich finde auch ein Datum grundsätzlich immer gut. Ich finde, man hätte es wahrscheinlich eher auf so eine 6 Uhr-Position packen können, wäre aus meiner Sicht ein Ticken stimmiger gewesen, einfach weil ich es in Kombination mit dieser Big-Eye-Optik, ich möchte es einfach mal so sagen, einfach einen Tick zu voll finde auf der rechten Zifferblattseite. Andererseits muss ich sagen, dass mir unabhängig davon die Uhren beide sehr, sehr gut gefallen. Ich persönlich finde die zivile Variante mit den 3 Totalisatoren nochmal stimmiger. Also ich mag da die Zeiger mehr. Ich mag diesen warmen Look, den diese cremefarbene Leuchtmasse gibt. Und ich mag vor allem auch diese Lünette mit der 12-Stunden-Skala. Also das ist so die Variante, die mir deutlich mehr noch zugesagt hat, wobei ich glaube, so auch auf das, was ich gehört habe, war das Feedback aus der Community eher, dass alle diese in Anführungszeichen militärische Variante mit den 2 Totalisatoren und die dadurch ein bisschen tooliger und ein Ticken reduzierter wirkt. Ich glaube, das war die Variante, die meisten eigentlich aus der Community stimmiger oder schöner fanden. Ich muss sagen, ich habe mir die Uhr natürlich recht lange angesehen und mich hat das Datum auf den ersten Bildern tatsächlich mehr gestört als dann in echt am Handgelenk. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch schon an diesen Look gewöhnt. Also die Uhr käme für mich prinzipiell schon in Frage. Also muss dazu sagen, der Preis ist natürlich jetzt auch nicht ganz ohne. Ja, aber das ist halt Breguet typisch. Die kostet jetzt 18.900 Euro. Ich meine, für Breguet ist das Einstiegspreissegment ganz klar. Aber natürlich ist es für einen Fliegerchronographen ist das schon jede Menge Geld. Andersrum. Man hat dann halt eben auch eine Breguet, ja, das ist schon auch nochmal was anderes, also halt eben dann auch nicht vergleichbar mit irgendwie anderen Marken. Aber mir gefällt die Uhr, wie gesagt, ganz gut, also gerade diese zivile Variante, das ist die Referenz 2067, dann gibt's noch die 2057, das ist halt eben die, diese militärische. Beide in Summe halt aus meiner Sicht schon schöne Uhren, vor allem, weil ich halt auch an diesem Tag sehen konnte und das dann auch live halt diese ganzen Vintage-Modelle begutachten durfte und man da dann halt wirklich sehr deutlich sehen konnte, wo kommt denn eigentlich dieses Design her? Und wie gesagt, wenn man das Datum jetzt sich einfach mal wegdenkt, ja, dann sind die beide unglaublich nah optisch an diesen, ja, an ihren Ursprungsmodellen. Also wirklich die gesamte Gehäusesprache, das Zifferblatt-Layout und so weiter, das ist alles sehr, sehr, sehr nah an den ursprünglichen Type 20-Modellen. Und ich würde sagen, es ist jetzt diese vierte Generation der Type 20, ist eigentlich die Uhr, die am nächsten dem Ursprungsdesign wiederkommt. Und ich glaube, das war auch bewusst so gewollt. Mit den 42 mm Gehäusedurchmesser, auch das war so ein Punkt, den ich von dem einen oder anderen gehört habe. Ja, das kann ich verstehen in der heutigen Zeit, wo der Trend wieder Richtung kleinere Uhren geht. Hätte man vielleicht auch hier sagen können, man geht auf eine 40 bis 41, einfach noch einen Ticken schmaler. Andererseits, ich finde auch, dass die immer noch sehr, sehr, also die ist sehr, sehr gut tragbar. Also ich habe da jetzt persönlich kein Problem gesehen, aber das ist natürlich, ihr wisst es selbst, das ist so ein bisschen meine persönliche Präferenz, sind ja auch eher größere Uhren. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, was halt ganz spannend bei der ganzen Geschichte ist, dass jetzt halt Breguet eben diese Type 20 jetzt wieder hier auf die Agenda verstärkt nehmen möchte und dass das jetzt halt auch nur ein Anfang ist. Also auch, wie ihr es bei den vorherigen Generationen auch gesehen habt, ist es halt eben nicht so, dass Breguet halt irgendwie nur 2 Modelle herausbringt und die stehen dann halt sinnbildlich für die ganze Generation, sondern Breguet hat auch im Rahmen einer laufenden Generation immer wieder neue Varianten und Modelle rausgebracht und so wird es hier wahrscheinlich wahrscheinlich auch sein. Also man kann natürlich noch nichts wirklich verkünden, aber das, was man so raushörte, ja, so zwischen den Zeilen, klang für mich auch so, als ob es zum Beispiel Brigeda zukünftig auch mit diversen Varianten spielen wird, vielleicht auch mal mit Datum, mal ohne Datum, aber vielleicht auch in verschiedenen Gehäusematerialien. Also ich meine natürlich irgendwie Edelmetall ist sicherlich sehr naheliegend, aber es klang auch so raus, als ob Brigeda sich zumindest anschaut, mal wirklich Gehäusematerialien zu verwenden, die man bisher bei Brigeda noch nicht gesehen hat. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass vielleicht irgendwelche Sachen vielleicht in so wie Keramik oder so vielleicht auch mal kommen könnten. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ist nicht bestätigt von der Marke, aber das klang so heraus, als ob man versucht, mit dieser Serie jetzt auch ein bisschen mehr zu spielen. Und man möchte natürlich damit, das ist, glaube ich, auch sehr offensichtlich, ein jüngeres Publikum erreichen und sich da auch einer neuen Zielgruppe hin öffnen. Und insofern finde ich das gut, weil ich glaube, dass Brigeda halt auch gerade viele jüngere Kunden gut zu Gesicht stehen würden. Und da ist halt so eine sportliche Kollektion sicherlich immer ein ganz guter Aufhänger. Was man vielleicht noch sagen kann, was eigentlich auch noch ganz interessant ist, Brigeda hat sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt, ein neues Uhrwerk zu entwickeln. Und zwar das Werk, was da drin verbaut ist, das ist das Kaliber 728 oder 7281, also 728 oder 7281, so. Das eine ist halt eben das mit den drei Totalisatoren, das andere ist das mit den zwei Totalisatoren. Und dieses Werk wurde jetzt 4 Jahre lang entwickelt. Es ist ein Flyback-Chronograph, wirklich mit modernster Ausstattung. Man hat also 5 Hertz, also ein Hochgeschwindigkeitskaliber. Wie gesagt, mit Datum an der Stelle. Aber vor allem auch sind die ganzen Komponenten, das heißt die Hemmung und so weiter, sind aus Silizium gefertigt. Man hat ein Säulenrad, man hat eine vertikale Kupplung, also wirklich auch die Drücker lassen sich unglaublich angenehm bedienen. Da springt auch nichts, der Chronograph läuft total smooth los, auch das Rückstellen oder auch gerade diese Flyback-Funktion, ne, das Rückstellen und sofort wieder anlaufen lassen, das funktioniert alles unglaublich gut und ist auch ein schönes haptisches Gefühl. Wir durften auch im Rahmen dieser Veranstaltung ein bisschen mit diesem Werk rumspielen, das heißt, also bevor diese Uhr dann vorgestellt wurde, hatten wir schon mal vorab das Werk in den Händen und konnten das begutachten. Und es war auch ganz interessant, da mal mit ein paar Uhrenmachern von Brigeda zu sprechen, die wirklich an diesem Werk gearbeitet haben, und da mal so ein paar Insights zu bekommen. Und wir durften uns sogar selbst dann dran probieren, das Säulenrad zum Beispiel zu setzen und zu montieren und zu befestigen und so weiter. Also das war tatsächlich alles ganz cool, wenn man einfach mal so mehr Eindrücke bekommen hat zu diesen Modellen, zu den Werken. Und es war in Summe eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wie gesagt, zwei Tage in Paris gewesen und da viel in diese Markenhistorie eingetaucht. Ja, das wollte ich einfach nur mal an der Stelle so berichten, um euch da auch mal abzuholen, was sich so tut. Und ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen angefixt tatsächlich. Ich könnte mir schon eine Type 20 irgendwann mal vorstellen, ob es jetzt die ist oder bin auch mal gespannt, was vielleicht in Zukunft noch kommt. Aber es ist grundsätzlich eine Uhr, die mir irgendwie schon zusagt, weil einfach Fliegerchronographen, das ist schon so ein Ding, was mich abholt. Und für mich mit Abstand die attraktivste Kollektion von Brigeda, wenngleich es natürlich nicht die typischste Brigeda-Kollektion ist, muss man ganz ehrlich sagen, sondern sie tanzt ja optisch so ein bisschen aus der Reihe heraus, gerade wenn man sich so die anderen Sachen anschaut. So, Raff, dann gab es aber, glaube ich, abseits dessen noch weitere Neuigkeiten aus der Uhrenwelt. Mhm. Und eine Geschichte, die uns, glaube ich, jetzt auch in der Community zuletzt immer mal wieder begegnet ist oder auch bewegt hat und die wir, glaube ich, auch sehr ausführlich diskutiert hatten in der Uhrtalk-Community und auch in diversen anderen Chatgruppen und die jetzt irgendwie auch durch die Medien ging, ist die Geschichte der Omega Speedmaster, die ja rund, ich glaube, 3 Millionen Schweizer Franken realisiert hat bei einer Auktion im November 2021, und zwar bei einer Philips-Auktion, also die teuerste Speedmaster aller Zeiten.
Ich glaube sogar die teuerste Omega aller Zeiten.
Genau, nicht nur die teuerste Speedmaster, sondern die teuerste Omega aller Zeiten, ja. Und bei dieser Uhr hat sich herausgestellt, also für diejenigen, die sie jetzt nicht kennen, das ist so eine Speedmaster Broad Arrow, also
mit diesen aus dem ersten Jahr auch.
Breiten Zeigern aus dem ersten Jahr 1957 mit einem gealterten braunen, so ein Tropical Zifferblatt. Und ja, da ging jetzt zuletzt diverse Zeitungsberichte rum, weil sich herausgestellt hat, dass diese Uhr so nicht echt ist oder eigentlich zusammengebaut wurde. Und vielleicht kannst du ja mal ein bisschen Kontext dazu geben. Du bist ja sehr tief in diesem ganzen Auktionsmarkt auch immer drin.
Ja, genau. Da ist eine Omega Speedmaster CK2915-1 zur Auktion angeboten worden. Das ist eine Uhr aus 1957, also aus dem ersten Jahr. Und die Uhr besticht vor allem durch ein, oder die Uhr bestach vor allem durch ein extrem gleichmäßig gealtertes schokoladenbraunes Ziffernblatt. Und ja, sie hat einen Estimate von 80 bis 120.000 Schweizer Franken. Und dieser wurde gewissermaßen gebrochen. Die Uhr hat dann bis zum Schluss 3,11 Millionen Schweizer Franken gebracht. Und ja, das war ein absolutes Rekordergebnis. Das hat keiner abgesehen. So, das konnte keiner wirklich ahnen. Vor allem bei dem geringen Estimate. Also es wurde im Nachhinein gesagt, dass die Uhr wahrscheinlich ja irgendwo bei 500.000 oder so gehämmert werden sollte. Maximal 1 Million, aber das wäre schon extrem unrealistisch gewesen. Und ja, wenngleich dieses Modell wirklich als der Grail der Speedmasters zu bezeichnen ist, nicht zuletzt auch wegen seinem 3,21er Kaliber, gab's da dann wohl doch einige Probleme, und die wurden von José Perestroika oder José Perez, also eben diesem Uhrenexperten, diesem sehr kontroversen Uhrenexperten, der auch einen eigenen Blog hat, aufgedeckt, und hat eben am 9. April einen Artikel veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass bei dieser Uhr etwas nicht stimmt. Und ja, da hat sich dann natürlich auch, also etwas nicht stimmt ist gut, also es ist eine Frankenuhr, das ist eine Uhr, die zusammengebaut wurde aus Teilen, die so nicht das Werk verlassen hat. Und es ist jetzt jedenfalls so, dass Omega sich da eingeschaltet hat, und man konnte wohl feststellen, dass die Uhr von Omega gekauft wurde. Und das wirft natürlich ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Omega. Also die sind da wohl nicht ganz unschuldig, was die Uhr anbelangt. Also da laufen immer noch Ermittlungen, aber die Uhr soll wohl von Mitarbeitern von Omega mit Teilen und eben auch einen Archivauszug belegt worden sein. Diese Mitarbeiter und ich glaube auch der Chef des Museums wurden mittlerweile alle entlassen. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich meine, einerseits ist es so, dass es die Marke gewissermaßen ja schon hart trifft, zu Recht auch. Ich meine, weil was solchen Bullshit fabriziert, da hat es nicht anders verdient, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es ein riesiger Marketing-Schachzug ist. Das muss man einfach sagen. Die Marke bekommt, wenn auch negative, aber eine riesige Menge an Traction durch so einen Fall. Also die stehen in jeder Zeitung, in der Zürcher Zeitung zum Beispiel und so weiter. Und dementsprechend hat das Ganze schon für riesige Wellen gesorgt. Es zeigt wiederum, dass man bei Auktionen einfach ja vor allem auch seine Hausaufgaben machen muss, so gut als möglich, und dass natürlich auch immer ein Restrisiko besteht. Also wo Geld im Spiel ist, da wird leider ganz häufig auch betrogen. Und es ist nichts leichter, als irgendwie eine Uhr zu machen oder zu bauen oder zu verfälschen, die dann fresh to the market ist, die also noch nie am Markt aufgetaucht war, wo sich die Provenienz nicht wirklich nachweisen lässt, und die dann zu einem hohen Preis zu ersteigern. Was hier natürlich nochmal der springende Punkt war: Omega hatte höchstwahrscheinlich, oder nicht höchstwahrscheinlich, ziemlich sicher sogar, mehrere Bieter im Raum. Denn bei so einem hohen Gebot braucht es natürlich auch immer einen Unterbieter. Also wenn nur du jetzt 3 Millionen bieten willst, dann wäre die Uhr dann nicht zu 3 Millionen gegangen. Also es braucht immer einen Unterbieter, der mindestens bereit ist, das vorhergehende Gebot zu bieten. Und ja, also es ist kritisch, die ganze Auktionswelt, die wurde ja momentan in ein recht negatives Licht gerückt. Also da werden einigen Auktionshäusern natürlich vorgeworfen, dass die sich zu wenig um die Authentifizierung der Uhren kümmern. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht ganz einfach ist bei vielen Uhren. Ich meine, natürlich muss man da nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen, und die Auktionshäuser, die die, ja, die klammern sich da immer ganz geschickt aus, weil sie einfach sagen, to the best of our knowledge, also zu unserem besten Wissen, gehen wir davon aus, dass die Uhr so und so ist. Und ja, wie gesagt, man hat in der letzten Zeit einiges gesehen, was ziemlich, ja, was ziemlich erschreckend ist. Aber ich finde, man muss da einfach ja ein gewisses Vertrauen haben und sich eben auch mit dem Auktionshaus im Gesamten auseinandergesetzt haben. Vor allem aber auch mit der Uhr. Also nur weil eine Uhr gefällt und weil jetzt selten ist, die jetzt blind kaufen, auf keinen Fall. Ich würde mindestens, ja, wie gesagt, mit besagten Experten sprechen. Ich würde unbedingt zum Lot-Viewing gehen. Ich würde mir unbedingt die Uhr ansehen. Passt die Zeiger, passt das Zeigerleuchtmittel zum Ziffernblattleuchtmittel? Sieht das Gehäuse schlüssig aus? Kann man die Uhr öffnen lassen, um die Nummern zu überprüfen? Gibt es eine Provenienz? Ist die Uhr schon mal irgendwo aufgetaucht? Sah die Uhr dort identisch aus oder hat sich irgendwie das Ziffernblatt geändert oder keine Ahnung was? Deswegen, ja, ist es wichtig, dass man bei solchen Auktionsuhren einfach extrem vorsichtig ist, vor allem bei diesen extrem, extrem seltenen und hochpreisigen Geschichten. Also wenn du jetzt bei einer Auktion, keine Ahnung, eine Donc Louis kaufst und es sieht gut aus und du hast ein Bild vom Werk, dann wird da nicht alles schief laufen. Aber bei solchen wirklich höchst seltenen Geschichten, bis Uniques und unvorstellbaren Uhren, da ist Vorsicht geboten und das zeigt dieser Fall jetzt wieder mal. Also da ist wirklich ja Vorsicht geboten. Es gab ja damals auch zum Beispiel bei einem anderen Auktionshaus einen, nicht Skandal, aber da gab es eine 1518 mit Cartier-Schriftzug, da wurde wohl nachträglich angebracht. Also da ist wohl erst vor 15 Jahren auf die Uhr gebracht worden und das wurde wohl nicht direkt so kommuniziert. Und dann gab es eine sehr, sehr seltene Cartier-Uhr, die als Quarz-Modell in die Auktion gegeben wurde und dann war es auf einmal ein mechanisches Modell. Also man muss da immer sehr vorsichtig sein und vorausschauend und ja, dann steht dem Ganzen so gesehen nichts mehr im Wege, aber es ist halt wichtig, dass die ganze Provenienz stimmt. Also wenn jetzt nochmal die neue Marlon, nicht die neue, aber wenn jetzt nochmal die Marlon Brando Uhr zur Auktion kommt, die GMT Master, dann sollte man das Ganze wirklich mit den Bildern der ersten Auktion vergleichen, ist das Gehäuse noch dasselbe, stimmen die Nummern, ist das Ziffernblatt dasselbe, so kann man dann natürlich auch sicher gehen, dass es sich nicht um eine eventuelle zweite Marlon Brando handelt, weil nichts einfacher als das, dass einfach die Uhr irgendwie nochmal nachgebaut wurde, weil ich meine, Seriennummer umgravieren ist nicht wirklich ein schwieriges Ding, so eine Rückengravur, okay, bei Marlon Brando wurde es jetzt Freihand rein gelötet, ist was anderes, aber ich meine, so ein Drive Carefully Me, wie auf einer Paul Newman, oder auf der Paul Newman, ist dann nochmal was anderes. Also dementsprechend, ich kann euch allen nur raten, seid vorsichtig. Also es ist wirklich schwierig. Ich bin davon überzeugt, dass die Mitarbeiter, die Uhrenexperten in den Auktionshäusern ihr Bestes geben und einfach versuchen, auch natürlich für die Reputation ihres Auktionshauses da saubere Uhren anzubieten. Aber es ist halt so, dass die Leute, die da Böses im Busch führen, nicht dumm sind, also die wissen das teilweise geschickt zu umgehen und deswegen ist da höchste Vorsicht geboten und ja, das hat jetzt dieses Beispiel der Omega Speedmaster 2915 nochmal eindrucksvoll ja, bewiesen.
Ja, es ist natürlich jetzt, wirft natürlich jetzt ein ganz, ganz schlechtes Bild gerade auf diese ganze Auktionsbranche. Man muss halt dazu sagen, oder auf dieses ganze Auktionsbusiness, man muss natürlich dazu sagen, jetzt ist das halt ein Beispiel, was jetzt gerade so sehr stark durch die Öffentlichkeit geht, vielleicht auch ein besonders spektakuläres, weil halt offensichtlich da irgendwie ehemalige Mitarbeiter von Omega beteiligt waren. Wie gesagt, die genauen Details wissen wir natürlich jetzt alle noch nicht und werden natürlich auch nie so zu 100% wahrscheinlich an die Öffentlichkeit gelangen, wie wer sich da warum, aus welchen Gründen bereichert hat. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass Omega sich da selbst natürlich jetzt irgendwie bereichern wollte, warum auch, ja, aber dass da halt wohl einzelne Mitarbeiter irgendwie, ja, so betrügerische Absichten hatten. Aber sei es drum, egal wie es auch ist, natürlich ist es jetzt ein spektakuläres Beispiel. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist gerade, wenn man sich zum Beispiel mal die Webseite von Periscope anguckt, er hat schon sehr, sehr viele vergleichbare Fälle aufgedeckt. Und er ist halt jemand, der ich sehe ihn auch immer kritisch, muss ich dazu sagen, aber er ist schon jemand, der unglaublich gut recherchiert und wohl auch eine sehr, sehr gute Datenbasis hat und ein sehr gutes und geschultes Auge, muss man auch sagen, ja, was, glaube ich, deutlich besser ist als das der meisten Sammler auch da und Liebhaber auch da draußen, weil er wirklich reihenweise von diversen Auktionen, das ist jetzt auch nicht nur bei Philips, sondern auch bei anderen Auktionshäusern schon, eben Uhren aufgedeckt hat, wo er nachweisen konnte, dass diese wohl nicht authentisch sind, nicht echt sind oder teilweise irgendwie aus zusammengebaut sind aus Teilen, die vielleicht schon mal anderweitig in Auktionen waren. Also da gibt es diverse Fälle. Auch zuletzt gab es auch so einen Fall über eine Daytona und so weiter. Also könnt ihr euch gerne mal angucken auf der Webseite von ihm und auf seinem Blog. Es ist immer sehr, sehr interessant, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen und das einfach zu verfolgen, weil es eben zeigt halt auch, wie schwierig auch dieser ganze Vintage-Markt ist. Ja, und immer da muss man halt auch sagen, da, wo Geld verdient werden kann, ja, da muss man halt einfach auch die Augen offen halten, weil es dann immer Leute gibt, die sich da irgendwie werden versuchen zu bereichern. Ja, und für mich ist manchmal auch nicht ganz klar, inwiefern da vielleicht auch die Auktionshäuser mit unter einer Decke stecken. Das ist natürlich alles ein sehr, sehr heikles Thema, ja. Am Ende, du hast es eben schon gesagt, muss jeder seine Hausaufgaben machen. Es ist natürlich für den Sammler da draußen oder für den Liebhaber da draußen jetzt auch nicht immer ganz einfach. Also gerade wenn man jetzt kein Experte auf dem Bereich ist und gerade wenn man jetzt auch nicht das Know-how hat oder vielleicht auch nicht die Zeit hat, da irgendwie wochenlange Investigativarbeit zu betreiben, nur weil man eine Uhr kaufen möchte und sich deshalb halt auf eine gewisse Reputation eines Auktionshauses oder eines Händlers oder eines Verkäufers eben verlässt, ja, dann heißt es halt, ja, kann man halt trotzdem auch da relativ böse auf die Schnauze fallen. Und es heißt einfach, ja, Augen offen halten. Und da wirklich vorsichtig sein und auch nicht immer alles einfach so hinnehmen, was irgendwie kommuniziert wird oder gesagt wird. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Fall. Auch da vielleicht mal, lest euch das gerne mal durch. Gibt jetzt mittlerweile diverse Zeitungsartikel drüber. Auch Fratello hat jetzt drüber berichtet, aber ursprünglich hatte die NZZ, also die Neue Züricher Zeitung, das Thema relativ groß auf die Agenda gebracht. Und wie gesagt, die ursprüngliche Recherchearbeit kommt von Periscope. Also ja, guck dich das mal an. Ist auch auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und jetzt gerade in dem Fall um die Omega gleicht das schon einem kleinen Krimi, muss man sagen, weil es dann doch da irgendwie scheinbar sehr, sehr viel kriminelle Energie irgendwo im Hintergrund war. Ja.
Genau.
Auf jeden Fall ein unschönes Kapitel.
Ja. Ein schöneres Kapitel hingegen hat sich am 3.6. abgespielt, und zwar hat da wohl, ja, das ist eine allgemeine Meinung, beste lebende Uhrmacher auf der Welt, Philippe Dufour, eine Geburtstagsparty geschmissen. Da wurde 75 Jahre alt.
Warst du eingeladen, Raff?
Ich war leider nicht eingeladen. ich hatte jetzt aber bei Philips eben die Chance, eine Philippe Dufour einmal in den Händen zu halten, und ja, ich verstehe, warum viele Leute sagen, dass das die Uhr ist und warum die regelmäßig Preise über 1 Million knackt für eine Dreizeiger-Uhr.
Sag mir mal, warum, Raff? Also ich habe tatsächlich noch nie eine in der Hand gehabt. Ich kenne sie natürlich jetzt nur von Bildern. Ich kann schon verstehen, so das uhrmacherische Know-how und alles, aber erklär mal, was macht den Reiz denn eigentlich so aus einer Philippe Dufour?
Ja, man muss sagen, dass die Uhr, die eben da die bekannte Uhr darstellt. Also es gibt einmal zwei Uhren von Philippe Dufour. Es gibt die Simplicity. Das ist eben, wie der Name schon sagt, eine sehr, sehr simpel gehaltene Uhr. Das ist eine Dreizeigeruhr mit Handaufzugswerk, mit teilweise gelochiertem Blatt von der Metalem SA hergestellt. Das dasselbe Hersteller wie auch bei der Chopard 1860. Und die originale Simplicity, die kommt in 34 mm Gehäuse, unter anderem Weißgold, aber auch Platin, verschiedene Goldtöne, mit dem Kaliber 11. Und wenn man die Uhr ansieht, dann ist das einfach, ja, für mich persönlich zumindest, einfach in jeglicher Hinsicht perfekte Armbanduhr. Man hat perfekte Proportionen, also wirklich 34 mm, das klingt nicht groß, aber mit dem relativ breiten Bandanstoß ist das dann doch eine sehr, sehr schöne, alltagstaugliche und vor allem auch für viele verträgliche Größe. Und natürlich ein super interessantes Uhrwerk. Auf den ersten Blick vielleicht nicht übertrieben auffällig, aber absolut handgefertigt. Du hast einen extrem lauten und ein ja, extrem lauten Klick, also einen extrem lauten Sperrkogel. Das Aufziehen ist wirklich eine Wucht. Und bei Philippe Defoe auch interessant, er hat selbst behauptet, jede Uhr, die in seinen Workshop kommt, verlässt den Workshop nach einer Revision noch besser, als sie reingekommen ist. Also vom Handwerklichen her ist das einfach eine absolut umwerfende Uhr. Und ja, dementsprechend wird das auch von den Sammlern geschätzt. Also wirklich die Simplicities, die so auf den Markt kommen, die sind nicht günstig. Das ist einfach so. Es kommt immer mal wieder ein. Es gibt dann auch eine spätere Version in 37 mm. Und ja, für mich persönlich ist einfach die originale 34 mm Simplicity das Maß der Dinge. Es wurden um die 200 Stück in dieser originalen Größe gebaut über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und ja, Philippe Defoe hat jetzt seine Geburtstagsparty geschmissen. Es waren sehr, sehr viele Leute vor Ort, natürlich unter anderem auch Waco zum Beispiel. Er hat von seiner Frau Elisabeth ein Lexus LC 500 Cabrio bekommen. Das war so sein Geburtstagsgeschenk, das er so bekommen hat. Er hat aber auch sich selbst auch noch ein Geburtstagsgeschenk irgendwo gemacht. Und zwar hat er gemeinsam mit seiner Frau eine Stiftung gegründet. Und zwar die Philippe et Elisabeth Defoe Foundation. Und diese Stiftung, die setzt sich für Humanitäres ein und auch für die Umwelt. Und ja, da wurden jetzt Uhren vorgestellt, zum Beispiel eine neue Simplicity Peace Unique mit einem Aventurin-Ziffernblatt ohne kleine Sekunde. Und diese Uhr und auch eine andere Simplicity ohne kleine Sekunde werden demnächst versteigert. Bei der anderen Simplicity handelt es sich um eine eine 38 mm Version, die es so noch nicht gegeben hat. Und ja, die hat dann auch ein Stahlgehäuse, was dann nochmal dazukommt mit einem glatten, also plain blauen Ziffernblatt mit Weißgold-Indizes. Und das war so eines der Highlights in den letzten Tagen. Was dann allerdings noch nennenswert ist, wenn wir jetzt schon in dieser Riege sind, der Independent Watchmaker. Da gibt es noch einen weiteren Uhrmacher, den kenne ich dank dir, Chris. Ich erinnere mich noch, wie du mir vor geraumer Zeit von ihm erzählt hast, dass da wohl irgendein Designer, also nicht irgendein Designer, aber ein Designer, eine Uhr plant. Und als du mir das erzählt hast, war ich zuerst ziemlich skeptisch, weil es handelt sich dabei um Sylvain Bernaron. Das ist niemand geringeres als der Head of Design von Breitling. Also das ist der Mensch, der zum Beispiel die neue Super Ocean designt hat, die neue Navitimer. Und Chris meinte, dass da wohl was...
Genau, wir hatten ja auch hier im Podcast schon mal über ihn gesprochen, glaube ich. Wir hatten schon mal erzählt, genau. Und ich kenne ihn eigentlich über Breitling, muss ich dazu sagen. Also ich habe ihn tatsächlich letztes Jahr mal auf dem Breitling-Event auch kennengelernt und wir haben uns recht lange ausgetauscht darüber, ob man den Navitimer wasserdicht machen kann oder nicht.
Und das ginge wohl, ganz kurz vielleicht, ich habe einen Podcast von ihm gehört, das ginge wohl. Die haben einen komplett identischen Navitimer-Prototyp gebaut, das sich in den Proportionen nicht unterscheidet, mit einem sehr interessanten Getriebe, wo dann praktisch die innenliegende Lünette entkoppelt von der außenliegenden ist. Also das heißt, wenn man die außenliegende Lünette eine Umdrehung dreht, dann dreht sich die Lünette innen mehr als eine, hat dann aber, glaube ich, das Fünffache gekostet oder so. Und dementsprechend wurde das dann nie umgesetzt.
Genau, das ist aber ganz interessant, weil er sich eben mit solchen Sachen in seinem Job bei Breitling beschäftigt und jetzt aber entschieden hat, ich mache das, glaube ich, aktuell noch nebenbei, eine eigene Uhrenmarke zu gründen. Und darauf erzähl gerne mal weiter, weil er hatte mir damals dann relativ schnell mal so ein Design gezeigt und ich habe sofort an dich denken müssen und dich daraufhin dann ja auch direkt angehauen und gesagt, hier, guck dir das mal an, weil das könnte was sein, was dir gefällt.
Ja, genau. Es ist so, dass vielleicht ganz kurz zu dem, was er so gemacht hat. Er hat unter anderem im Automobilsektor und auch im Motorradsektor angefangen, ist dann zu IWC gegangen als Designer und als Georges Kern von IWC zu Breitling gewechselt hat, hat er Sylvain dann einfach mitgenommen. Der hat bei Breitling ein komplettes Design-Team aufgebaut und der hat allerdings einen Traum verfolgt oder einen Traum gehabt. Und sein Traum war es, eine Uhr zu designen, die, wie er das selbst nennt, komplett de-restricted ist. Also wo es keine Vorgaben gibt, wo es kein Design gibt, was beizubehalten ist, was keine irgendwelchen Deliverables gibt. Also einfach eine Uhr, wie er sie sich als Designer vorstellt. Und ja, das Ganze macht er jetzt seit 2021 zusammen mit seiner Frau Maria Ali, bin mir gerade nicht sicher, mein Französisch ist noch ausbaufähig. Und ja, was soll das Ganze jetzt werden? Es wird eine Uhr, eine sehr, sehr besondere Uhr, zwei Uhren, um genau zu sein, in verschiedenen Materialien. Und diese Uhr, die Inspiration dahinter, das ist eben die feinen Künste, eine Karriere im industriellen Design. Ich lese das gerade hier von seinem FAQ ab, damit ich das Ganze richtig übertrage. Und vor allem auch 30 Jahre Sketching. Also Sylvain, der ist wirklich seit jeher eben mit diesem Design bemüht. Und das zeigt sich jetzt in seiner ersten eigenen Uhr, die er bald rausbringen wird. Im Oktober 2023 ist der Launch geplant. Es wird 24 Stück geben in Weißgold und in Gelbgold. Und leider sind diese 24 Stück alle schon vergriffen. Also im Rahmen eines Subscription-Programms sind diese Uhren zugeteilt worden. Es wird einen weiteren Batch geben, es wird noch einige weitere Batches geben. Also die Uhr wird für 10 Jahre lang gebaut und jedes Jahr werden 24 Stück davon angeboten zu einem Preis von 49.500 Schweizer Franken ohne Steuer. Und wenn man sich auf seinem Instagram-Account die ersten Sketches ansieht, die ersten Gehäuse-Designs, dann könnte man meinen, ja, zumindest habe ich das so gemeint, das ist einfach eine, ja, zufällig gewählte Gehäuseform, so ein bisschen, ja, im Stil einer Crash oder Softwatch, einfach so ein bisschen gezeichnet, aber nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich von vorne bis hinten mathematisch berechnet, anhand der Fibonacci-Folge, anhand des goldenen Schnittes, und alles bei dieser Uhr macht so gesehen Sinn. Auch ganz, ganz interessant, er hat eine Komplikation in die Uhr angebaut, die ich zumindest so noch nie gesehen habe. Und zwar ist der Minuten- und der Sekundenzeiger vertauscht. Also man hat den Minutenzeiger unter dem Stundenzeiger. Das ist nicht zum Spaß so, sondern um eben den Kernaspekt dieser Uhr zu verfolgen, nämlich die Uhr soll extrem dünn sein. Und dadurch, dass man jetzt den Minutenzeiger unter dem Stundenzeiger hat, kann man das Acrylglas noch tiefer ziehen. Und dadurch wird die Uhr dann noch dünner. Was allerdings wohl das Besonderste an der ganzen Uhr ist, die Uhr kommt mit einem, und jetzt bitte alle herhören, das ist gerade für einige von euch wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, mit einem kompletten Manufakturwerk. Und wenn ich kompletten Manufakturwerk meine oder sage, dann meine ich jetzt nicht irgendeine Universal Genève Mikrorotorbasis, die dann von Patek abgewandelt wurde. Nein, ich meine ein Werk, das von null auf gezeichnet wurde. Und
Das ist wahnsinnig faszinierend, muss man sagen.
Ja. Also es ging darum, dass Sylvain eine hohe Gangreserve in ein kleines Uhrwerk bringen wollte. Und als er das gezeichnet hat, ist ihm aufgefallen, dass das Gehäuse, dass das Federhaus zu groß ist. Und dementsprechend hat er nicht einfach, wie das in der Uhrmacherei üblich ist, den Werksdurchmesser vergrößert. Nein, er hat das Werk eben anhand der Fibonacci-Folge die Form interpoliert, könnte man so sagen, und es kommt eine abstrakte Form, eine asymmetrische Form dabei heraus. Und ja, ein komplettes Manufakturwerk. Es werden, glaube ich, nur die Schrauben und die Edelsteine, das Ankerrad und was noch? Und eben der Rückerschieber werden von anderen Werken verwendet, einfach damit man eine gewisse Servicierbarkeit über viele Jahrzehnte hinweg sicherstellen kann. Der ganze Rest, alle Zahnräder, alle Brücken, ist alles komplett von ihm designt und von, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber die Uhrmacher, die das machen, die machen auch noch andere Sachen, die auch im Millionenbereich gehandelt werden. Also dementsprechend, das ist ganz, ganz besonders. Und ich bin jetzt noch nicht zum Punkt gekommen. Ihr seht, ich bin da ziemlich fasziniert, was das Ganze anbelangt. Das gesamte Werk ist aus Gold. Und das macht es wirklich besonders. Was man damit bezwecken will, ist eine extrem schwere Uhr. Also sonst hat man immer so, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal eine Calatrava ansieht, eine ja, eine Uhr, die aus Gold besteht, aber das Werk ist dann nicht aus Gold. Und es ist dennoch schwer. Aber hier bei dieser Uhr, die sich wie eine 36 mm große Uhr tragen wird, hat man eben innen und außen Gold, goldige Zeiger, goldige Krone, sogar goldige Federstege aus dem feinsten Weißgold zum Beispiel, also nicht irgendwie aus dem zweitfeinsten Weißgold, wie es Vacheron verwenden würde, sondern aus dem feinsten Weißgold, bei der Gelbgold-Version natürlich 750er Gelbgold. Mhm. Und ja, man merkt einfach, dass Sylvain in jedem Bereich bei dieser Uhr keine Kosten und keine Mühen schreckt oder fürchtet. Das Gehäuse zum Beispiel, und das ist dann auch das Letzte, was ich noch dazu sagen kann, wird nicht von irgendwem gemacht, sondern vom Master Casemaker von Vacheron Constantin, der bei Vacheron die Minutenrepetitionen baut. Also die wohl wichtigsten Gehäuse, was die Konstruktion anbelangt, wo wirklich der Klang passen muss. Zudem ist Sylvain gegangen und hat das so erzählt, dass ja, erstens es extrem schwierig war, bei dem er mal einen Termin zu bekommen, weil die sind natürlich höchst beschäftigt. Und dann hat er einen Termin bekommen, ist zu ihm gegangen, hat ihm das Gehäuse gezeigt und er hat ihm alles erzählt und ja, seine Philosophie, seine Gedanken. Der Casemaker hat ihm nur die Hand vor den Mund gehalten und meinte, ja, er soll jetzt mal still sein. Dann hat er sich die Uhr eine Minute lang angeschaut und danach hat er dann zugestimmt. Also er meinte, ja, es wird schwierig sein, das und so zu machen und hin und her. Das ist natürlich ein extrem, ja, abweichendes Design vom normalen runden Gehäuse. Das muss man auch berücksichtigen, wenn man daran denkt, dass die ganzen Formen, wo das Gehäuse gefräst wird und so weiter, die existieren alle noch nicht. Du hast keine Werkshalter und so weiter. Das ist ja nicht rund. Du kannst nicht auf irgendwas zurückgreifen. Und dementsprechend eine Uhr, wo meiner Meinung nach mehr Arbeitsaufwand reinfließt als in so gut wie jede andere Uhr, die momentan gebaut wird. Einfach deswegen, weil es erstens ein One- oder Two-Man, One-Woman One-Man-Betrieb ist und zweitens, weil es einfach noch nichts gibt. Du hast keine Basisteile, du hast keine Stangenteile, auf die du zurückgreifen kannst, abgesehen von den Schrauben und ein paar anderen Geschichten. Und ja, dementsprechend bin ich da sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Launch ist im Oktober, ich kann es kaum erwarten und hoffe, dass ich vielleicht die Chance habe, ja, mal so eine Uhr zu fotografieren. Das war auf jeden Fall eine riesige Freude für mich.
Und, ja. Genau, und der hat auch schon was zu den Preisen jetzt gesagt, ne? 49.000 genau. Schweizer Franken zuzüglich Steuern, das ist natürlich ein stattlicher Preis. Sie wollen wohl im Jahr um die 12 Uhren herstellen, also so im Schnitt
24, einen im Monat. 24 pro Jahr.
Ich dachte in den ersten zwei Jahren 24, habe ich das falsch verstanden?
Nein, es werden 24 gebaut, okay, pro Jahr, 24. über einen Zeitraum von 10 Jahren und danach wird es eine weitere Version geben, wo eben über einen Zeitraum von 10 Jahren 24 Stück pro Jahr und danach kommt die B-Serie, also das ist jetzt die A-Serie und die B-Serie wird dann Änderungen haben, die zusammen mit der Community sich herauskristallisiert haben. Und wie gesagt, also das Orderbook, das wird wieder aufgemacht im dritten Quartal 2024. Ab da kann man die Uhr dann wieder bestellen für den Preis von 49.500 Schweizer Franken. Jeweils wieder 12 Weißgold, 12 Gelbgold. Und ich habe von vielen meiner Instagram-Follower so die Nachricht bekommen, ja, sie sind enttäuscht, sie dachten, das wäre eine 3.000 Euro.
Aber ganz kurz, dazu muss ich eine Sache sagen, weil das, ehrlich gesagt, das ärgert mich mittlerweile, ja. Ich habe das Gefühl, ja, und das kann ich jetzt einfach mal so sagen, da werde ich auch ein bisschen emotional mittlerweile, ja. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Community immer dieser Gedanke vorherrscht, okay, da macht jetzt jemand irgendwie Indie und macht jetzt individuelle Sachen und geht einen ganz besonderen Weg, weil jeder will Manufakturwerk, jeder will, dass es möglichst hochwertig verarbeitet ist, jeder will, dass es einzigartig ist und so weiter und so fort. Es soll nicht kopiert sein und so weiter. Aber dann ist die Erwartungshaltung, dass man das Ganze dann immer für einen Preis bringt, den andere Hersteller, ja, die großen Marken, die halt zigtausende Stückzahlen davon produzieren im Jahr, mit den ganzen Vorteilen, die das Ganze mit sich bringt, ja, die den anderen Marken dann halt für irgendwie Uhren aufrufen, die halt fernab dieser Qualität sind, ja, und das verstehe ich nicht. Und ich, ganz ehrlich, natürlich 50.000 Schweizer Franken, das ist viel Geld, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber überleg doch mal, was da ein Aufwand drin steckt in dieser kleinen Uhr. Also das ist, also du hast es eben ja sehr ausführlich beschrieben, er geht hier jede extra Meile, die er gehen kann. ja. Und ja. Du merkst halt, da steckt ganz, ganz viel Passion drin und er kann natürlich das auch nicht alles selbst irgendwie zu Hause fertigen, ja, sondern dass er braucht, da ist er auch auf Zulieferer angewiesen und so weiter. Und ihr müsst euch einfach mal überlegen, ja, allein so ein Gehäuse, wenn das ein hochwertiger Gehäusefabrikant für euch herstellt und das in so winzigen Stückzahlen, 24 Stück.
Wohl einer der hochwertigsten, muss man sagen. Und wie gesagt, du hast es schon lange ganz kurz. Ja, okay, ja. Mach weiter.
Und weißt du, ganz ehrlich, der lacht ja nochmal drüber, wenn der sagt, ja, ich nehme 24 Stück davon im Jahr ab, ja, oder halt auf die ersten 10 Jahre dann halt, keine Ahnung, da lacht nicht so normalerweise so ein Hersteller aus und da sagt, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, und hier wird es alles realisiert, ja, und das alles halt, wie gesagt, in der Schweiz, in einem Land, wo die Löhne unglaublich hoch sind, ja, wo jede Arbeitsstunde extrem teuer ist und da muss man einfach auch verstehen, sowas kriegst du nicht für 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Sorry, es geht einfach nicht. Und weil am Ende des Tages muss natürlich auch noch selbst bei den beiden was hängen bleiben. Das ist auch noch die Geschichte. Ja, also die gehen unglaublich, die haben unglaublich hohe Kosten, bei denen sie jetzt in Vorleistung gehen. Das muss man sich alles einfach mal vor Augen führen. Ja, und es ärgert mich. Wie gesagt, ich werde emotional. Ich will es auch gar nicht zu sehr ausführen, weil immer diese Erwartungshaltung der Community ist. Am liebsten, ich will eine Uhr, die ist High Level und alles und die ist Indie und die ist am besten noch aus Edelmetall und alles, aber ich will das Ganze zu einem Preis, für den ich sonst, keine Ahnung, eine gebrauchte Speedmaster bekomme beispielsweise. Und das ärgert mich.
Sorry, aber ich glaube, ich muss dich da vielleicht ein bisschen eine Lanze brechen für meine Follower in dem Moment. Also es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was bekannt gewesen. Und wenn ich jetzt die Uhr gesehen hätte, ich hätte das gesehen, die Sketches, die er auf seinem Instagram hat, und mir sagt jemand 50.000, da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, was ist denn das jetzt, irgendein Money Grab oder so. Ich kann so viel sagen, ich bin mit Sylvain beim Mittagessen in Genf gewesen, wir haben uns knapp 3 Stunden lang unterhalten und das ist auch die Sache, also die Uhr muss erklärt werden. Die ist natürlich auf den ersten Blick irgendwie, quirky und alles, aber man muss verstehen, was da im Hintergrund oder was da für Aufwände sind und was mir bei Sylvain einfach unfassbar faszinierend vorkommt. Das ist ein Designer so. Der hat Autos designt, der hat Motorräder designt, der hat natürlich auch Uhren designt. Und was mich bei dem Projekt fasziniert, ich meine, ich bin zum Mittagessen mit ihm gegangen und dachte, mehrere Stunden telefoniert, ich dachte, ich weiß alles über die Uhr. So, dann zeigt er mir seine Sketches und seine Unterlagen so und dann hatte ich immer wieder diesen Wow-Effekt, wo ich mir dachte, wow, und das auch und das und das und das. Da ist an jede Kleinigkeit gedacht worden, wirklich an alles und dann hat er zum Beispiel ein Acrylglas auf der Uhr. Dann können natürlich Leute rangehen und sagen, 50.000 Euro mit Acrylglas, was soll das? Ja, aber Acrylglas ist das einzige Glas, welches nicht entspiegelt werden muss. Zudem ist es extrem leicht austauschbar. Es kann mal verkratzen, dann tauscht man es aus. Es kann nicht splittern, es kann das Ziffernblatt so gesehen nicht beschädigen. Und dementsprechend hat man sich da bewusst für ein Acrylglas entschieden, so. Obwohl man natürlich auch Saphir machen hätte können, aber das ist halt wieder der Punkt. Man wollte halt auch so ein bisschen eine Ode an die klassische Uhrmacherei machen. Und, dementsprechend, also man muss, und da empfiehlt es sich natürlich Sylvain, also Bernaron, auf Instagram zu folgen. Man muss das Ganze so ein bisschen als Ganzes betrachten und vor allem auch sich die Details ansehen, weil sonst ist der Preis, oder sonst rechtfertigt sich der Preis natürlich für sich selbst nicht. Aber wenn man wirklich bedenkt, dass die Uhr von null aufgebaut ist. Und du hast es gesagt, das ist das Wichtigste. Es sind lächerlich geringe Stückzahlen. Ja. Ich meine, nimm an, du baust jetzt nur, du kommst jetzt mit einem runden Gehäuse, du gehst zu einem Gehäusemacher oder einem Ziffernblattmacher und sagst, du baust bitte 50 Blätter. Dann ist das so schon mal extrem teuer, weil du brauchst eine eigene Matrize für die Blätter und so weiter, eine eigene Matrix und so weiter. Und es ist ja in erster Linie nicht die Herstellung der einzelnen Teile, sondern das Einrichten. Und jetzt kommt Sylvain her mit einer Uhr, die es so noch nicht gegeben hat, mit einer komplett abstrakten Gehäuseform, wo es keine einzelne Möglichkeit gibt, die jetzt irgendwie aus dem Stehgreif zu fassen bei den Maschinen. Und nicht, dass er sagen würde, das ist jetzt irgendwie Swatch Group und er plant jetzt das neue Modell 100.000 Stück auf 5 Jahre. Nein, er plant 24 Stück pro Jahr auf 10 Jahre. Das ist eine lächerlich geringe Abnahmemenge. Absolut. Und ich kann nur so viel sagen, abschließend, er hat mir so erzählt, also sein Vater meinte, als er angefangen hat zu arbeiten, also Silver, er solle sich doch Geld beiseite legen, dann kann er sich irgendwann mal ein Haus kaufen. Jetzt ist er nach vielen, vielen Jahren Arbeit, er hat mit 17 Jahren oder mit 18 Jahren angefangen zu arbeiten und ist mittlerweile 33, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, jetzt hat er das Geld zusammengespart, um sich ein Eigentum irgendwo zu kaufen. Und was macht er? Er nimmt das gesamte Geld und steckt das alles in die Verwirklichung seines Lebenstraums. Und ja, also ich muss wirklich sagen, die Dedication, die er da reinsteckt, die fasziniert mich einfach. Und ich bin immer wieder überrascht, wie ein Mensch, also ich selbst als Student vor allem, wie ein Mensch so sehr eingebunden sein kann. Vor allem auch bei Breitling. Ich meine, er hat von George Kern das Recht bekommen, 20% seiner Zeit für sein eigenes Projekt zu verwenden. Und ich sag's dir, Chris, ich glaube, das sieht bei dir auch schon krass aus, aber er hat mir seinen Kalender gezeigt.
Ja, ja.
Und der letzte Tag, wo Sylvain frei hatte, das war Weihnachten. Also der hat keinen freien Tag pro Woche.
Ja, ja.
Er erzählte mir, geht zweimal pro Woche zum Sport, zweimal die Woche geht er laufen. Also ein bisschen Ausgleich, aber ich war schockiert. Da ist ein Meeting nach dem anderen drin und alles super optimiert, dass er nur ganz selten zu Breitling muss, sondern dass alles irgendwie auch online von zu Hause aus schafft. Und na, ich finde, sowas muss man unterstützen, weil da ist wirklich einmal ein Projekt, wo es nicht darum geht, irgendwie schnell Geld abzugreifen. Weil ich kann so viel sagen, schnell Geld abgreifen ist mit dem Projekt nicht. Also das
auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall, wirklich. Also wenn das nicht machen würde, dann würde es wahrscheinlich besser aussehen, sagen wir so, aber auf lange Sicht betrachtet ist es einfach die Verwirklichung eines Lebenstraums und deswegen habe ich ihm auch meine volle Unterstützung zugesagt, weil ich es einfach von vorne bis hinten cool finde und es zufälligerweise auch exakt meinen Geschmack trifft, also deswegen, ja. Und das von dem Breitling-Designer, hattest du dir das jemals gedacht,
dass ich das mache? Nee, das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Nee, also, wie gesagt, sorry, wenn ich jetzt gerade so emotional geworden bin, es geht jetzt auch gar nicht gegen deine
Folge. Ja, du musst auch mal deinen Druck rauslassen, Chris. Das steht dir zu, hier im Motor.
Es ist einfach nur so ein Punkt, mich macht dieses Thema mit den Preisen, das nervt mich ehrlich gesagt, ja, weil ich verstehe vollkommen die Kritik, wenn man sagt, naja, die Großen werden immer teurer, das verstehe ich in gewisser Art und Weise, gerade bei Herstellern, die irgendwie viele hunderte tausend Uhren pro Jahr herstellen, da kann man immer argumentieren, ja, weil natürlich haben die durch diese großen Stückzahlen und sowas können die auch sehr, sehr günstig produzieren. Man kann auch genauso auch kritisieren, halt gerade große Hersteller, die halt ihre Uhren unglaublich teuer anbieten. Und dann kann man sich auch oft fragen, ja, warum sind die so teuer? Das verstehe ich alles, ja. Da kann man immer drüber diskutieren. Aber diese Erwartungshaltung, dass irgendjemand Kleines, der das irgendwie aus eigener Tasche macht, ohne einen Konzern im Hintergrund, ohne eine große Firma im Hintergrund, dass der Uhren dann zu Preisen anbieten müsste eigentlich, die selbst die großen Marken eigentlich so nicht halten können. Das erschließt sich mir nicht, ja. Und das finde ich immer so ein bisschen, ja, man muss sich mit beschäftigen, ganz klar bin ich dabei, aber wenn du dich damit beschäftigst und das siehst, das Projekt, was er da macht und so weiter, dann musst du relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass sowas unglaublich teuer ist, gerade halt, wie gesagt, mit diesen kleinen Stückzahlen, gerade wenn du das alles jetzt zum ersten Mal aus eigener Tasche machst und eben da auch nicht auf ein großes irgendwie Netzwerk zurückgreifen kannst und so weiter und so fort. Also muss man alles sehen. Und ich weiß nicht, das lässt mich dann mal so ein bisschen emotional werden, weil ich das einfach unfair finde. Andererseits, man muss aber auch das Positive herausstellen, die ersten 24 Uhren hat er quasi schon allokiert, also die sind schon quasi verkauft. Das heißt, er wird auch seine Kunden finden. Das ist natürlich eine exklusive Zielgruppe, die er da anspricht, aber es gibt halt eben genau diese Sammler, die halt das Geld für sowas haben und die halt diese Kunst schätzen dahinter und deshalb, ich bin überzeugt davon, dass das Projekt laufen wird und also alles gut. Ich will es auch gar nicht jetzt zu lange hier ausführen, aber danke, Raff, dass du da nochmal so ein bisschen Input jetzt auch beigesteuert hast und da dann Update gegeben hast an der Stelle.
Ja, genau, also abschließend noch meine letzten Worte, wie gesagt, falls euch interessiert, wie ein Uhrendesigner, der ja jeden Tag an seine Verbindlichkeiten gebunden ist, mal eine Uhr designt, wo er gar keine Regeln verfolgen muss, dann schaut euch das Ganze gerne an.
Ja.
Ja, Chris, das war ein interessanter Austausch. Es wurde zwischenzeitlich ziemlich emotional hier und ziemlich hitzig. Das haben wir ja selten. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, es war eine coole, ziemlich durchgemischte Folge auch. Mal ohne jetzt ein striktes Thema, sondern einfach mal wieder so ein bisschen ein Watchdog, wie man es einfach auch abseits des Mikrofons so halten würde. Und da freut es uns natürlich, dass ihr uns dabei bis hier zugehört habt. Das Ehrt uns sehr. Ich würde an der Stelle gerne nochmal euch dazu aufrufen, uns nach Möglichkeit und nach Interesse zu supporten. Dazu habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr uns auf YouTube folgt, auf urdog.com, immer mal wieder Videos. Wir machen zum Beispiel teilweise die Auction-Previews mit Videomaterial und das ist auch mehr Videomaterial in Zukunft geplant. Deswegen da gerne mal abonnieren. Ansonsten kommt gerne in unsere Urdog-Community auf Telegram. Dazu einfach Telegram runterladen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr kritisch zu betrachten, wie es noch vor ein paar Jahren war, das kann ich euch versprechen. Und da findet ihr dann den Urdog Community Chat, den Link dazu posten wir es auch in die Shownotes. Wir sind mittlerweile 450 Mitglieder und ja. Es freut mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich da reingehe und ich sehe, dass eigentlich nonstop Nachrichten geschickt werden. Leute stellen Fragen, es wird ihnen geholfen. Wir haben einen Marktplatz, wo Uhren verkauft werden können. Wir haben einen Kanal für Themenwünsche und vor allem auch ganz, ganz viel Platz und Interesse an euren Wristshots. Also die Leute schicken ganz, ganz viele Bilder von online. Und Chris, ich glaube, das muss man sagen, wir haben eine extrem durchgemischte Vielfalt an Uhren. Also
auf jeden Fall.
Wer sich da erwartet, dass da nur Stahlsport drin ist, da hat sich getäuscht. Also es ist von kleinsten eleganten Dressern zu riesigen Komplikationen, zu Indies, zu allem drum und dran, alles drin. Deswegen, da findet ihr da was Interessantes für sich. Und kommt gerne rein, wir sind um jedes neue Mitglied sehr, sehr dankbar. Und ja, das war es jetzt noch mit dem Shameless Plug zum Schluss von mir. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und ja, Chris, das letzte Wort gebührt dir.
Ja, Raff, du hast schon alles gesagt. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank euch natürlich da draußen fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ich wünsche euch jetzt allen schon mal, wenn ihr das jetzt an einem Sonntag oder einem Montag hört, einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.